Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Fußball und Eishockey vor einem Schwebebalken. Die Politik hat heute über die sportliche Zukunft von Chur entschieden. Der Gian und der Giacchen haben Geburtstag. Bei uns schaut ein Zürcher aufs Jubiläum der bekannten Bündner Steinböck. Und später in der Sendung ein Open Air für die Kunst. Betonfisch und Badwannen auf Stelzen, ein Besuch an der Bad Ragaz. Das Wetter, der Sommer kommt. Am Mikrofon Zara Hauschild. Eine neue Sportanlage mit Turnhalle, Laufbahnen, Hallenbad, Kletterhalle, Reithalle. Hier davon reden wir in Chur schon seit Jahren. Ursprünglich hat es ein gigantisches Projekt für über 90 Millionen Franken geben. Das Projekt, die Idee, die Pläne haben aber keine Chance gehabt. Der Stadtrat hat noch einmal über die Bücher. Heute Nachmittag hat er im Parlament eine abgespeckte Variante, ein 40-Millionen-Projekt vorgestellt. Der Gemeinderat, also das Churer Parlament, hat aber nichts von dem wissen. Pius Kessler, Sie haben die Debatte mitverfolgt für uns, sind gerade zurückgekommen von dieser Debatte. Was heisst denn das jetzt konkret? Will die Churer Politik gar keine neue Sportanlage haben?
Nein, das heisst es überhaupt nicht. Eigentlich hätten die 21 Parlamentarierinnen und Parlamentarier am liebsten gerade für alle Sportlerinnen und Sportler irgendetwas wollen aufstellen. Ich meine, es sind ja jetzt dann Wahlen. Aber am Schluss, nach einer ganz langen Diskussion, ist dann entschieden worden, ganz knapp. Die Bürgerlichen haben sich mit 11 gegen 10 Stimmen durchgesetzt für ihre Variante. Zuerst werden jetzt eine neue Eishalle und zwei neue Fußballfelder in der oberen Alp gebaut. Kostet das rund 32 Millionen. Und erst in 3 Jahren soll es dann eine Vorlage für eine neue Sporthalle geben. Anders hätte das eben der Stadtrat und auch die Linke wollen. Die hätten zuerst Sporthalle und Fußballplatz und dann die Eishockeyhalle wollen. Oder einfach gesagt, heute Nachmittag haben die politischen Eishockeyaner Turner so quasi mit einem Bodycheck rausgeworfen.
Also nochmal das Parlament. Das will also Sportanlagen, das will bauen, aber nicht in der Reihenfolge, wo der Stadtrat hat wollen. Wie hat denn die Politik, wie haben die Politiker das begründet?
Also zuerst mal zum Stadtrat oder auch zu den Linken. Die haben gesagt, die Sporthalle, das ist für mehr Leute, da gibt es Bewegung, da können viel mehr nutzen, weil es ist kein Feld. Aber die Bürgerlichen, die haben dann, also einerseits mit den Finanzen, es kommt ja ein bisschen billiger, wenn man zuerst das baut, vor allem gesagt, und das sei dringender. Aber so eine konkrete Begründung, warum jetzt ums Verrecken, da sozusagen auf Deutsch gesagt, das ist kein Feld, da hat man nicht rausgehört. Aber die Kosten, die haben schon immer ein bisschen Rolle gespielt, jetzt in dem ersten Teil auf jeden Fall.
Aber hat man vielleicht rausgehört, wer welche Position hat oder kann man zuordnen, welche Parteien gerne welchen Sport würden fördern?
Ja, das kann man. Also man kann sagen, unter dem Strich, die Bürgerlichen, das sind die Eishockeyaner gewesen, mindestens dort zu Chur jetzt in dem Parlament. Und eigentlich die Linke, aber auch die Grünliberale, BDP teilweise, die sind eher für den Breitensport, also für eine Halle zuerst gewesen in dieser Reihenfolge.
Jetzt sind ja die Finanzen natürlich der grosse Knackpunkt schon seit eh und je bei dieser ganzen Geschichte. Kann sich Chur, wo ja finanziell überhaupt nicht auf Rosen gebettet ist, überhaupt so ein Projekt leisten, auch wenn es jetzt eine abgespeckte Variante ist?
Also wenn Sie mir so fragen, würde ich eigentlich sagen, nein, das haben ein paar auch gesagt im Parlament, weil mit 100 Millionen Schulden, 250 Millionen Fremdkapital, also da ist Chur wirklich nicht gut dran. Aber trotzdem, am Schluss haben alle gefunden, die Sportanlagen, die müssen wir haben. Und zum einen muss man sagen, die Sportanlagen werden subventioniert. Also da gibt es etwas, vom Bund und Kanton gibt es etwas dran, die Neubauten. Dann wird man auch wirtschaftlich etwas erwirtschaften dann mit dem Betrieb von diesen Bauten. Aber so konkrete Rezepte dafür, wo man noch könnte andere Gelder holen oder so, sind eigentlich nicht gefallen. Also die Stadt Chur muss unter dem Strich einfach investieren, eventuell auch Steuererhöhung. Auch das ist heute mal in der Debatte gefallen, obwohl man es auch nicht gern gesagt hat, von denen mal eine Steuererhöhung. Aber das Wichtigste noch zu den Finanzen. Die Vorlage war mit einem plus-minus 20% und da haben dann die Bürgerlichen am Schluss mal noch einen Antrag gestellt. Sie wollen nur mal eine neue Vorlage, die nur noch mit plus-minus 10%. Jetzt muss also noch mal eine Vorlage kommen mit einer neuen Kostenberechnung.
Also das heisst, es gibt noch lange keine neue Sportanlagen?
Nein, vor allem gibt es jetzt Verzögerungen und es ist am Schluss dann auch ein bisschen chaotisch gewesen, weil selbst der Stadtpräsident hat nicht gewusst, ob dann das Parlament später gleich wieder Nein sagen zum Ganzen oder ob jetzt das ein grundsätzliches Ja sagt zu dem. Also sicher ist, ich würde sagen, heute mit dem Parlamentsentscheid ist überhaupt noch kein Schlusspfiff in dieser ewigen Churer Sportstättenspiel. Ist kein Schlusspfiff gefallen.
Danke, Pius Kessler. Das sind Informationen und Einschätzungen Meinungen gewesen aus den Debatten über die neuen Sportanlagen. In der Fachsprache heisst es GESAG, wo die Stadt Chur schon lange ein grosses Thema sind. Und da geht's weiter mit Neuigkeiten vom Tag. Beim Stausee Val di Lei zwischen den Mafers und Italien braucht es neue Lawinenverbauungen. Grund zur Zeit wird auch im Winter an diesen Anlagen geschaffen. Das Kraftwerk Hinteri kriegt dafür gut 800'000 Franken vom Kanton und vom Bund. Das sind 3/4 der Gesamtkosten. Das Kraftwerk Hinteri saniert zurzeit ihre fast 50-jährige Anlage. Das ist das grösste Erneuerungsprojekt in der ganzen Schweiz. Wegen dem Steinbruch von der Firma Carla gibt es in Fals schon seit Jahren Streit. Jetzt hat das Bündner Verwaltungsgericht einen weiteren Entscheid gefällt. Die Richter sagen, die Gemeinde hat dem Steinbruchbetreiber zu Recht einen Buss gegeben, weil er ohne Bewilligung im Steinbruch gearbeitet hat. Der Fall ist komplex und beschäftigt auch noch das Bundesgericht. Immer mehr Gemeinden setzen auf Erdwärme. Auch Davos sucht jetzt tief im Boden nach heissem Wasser. Seit gestern laufen Probebohrungen. Davoser träumen nämlich davon, mit dem heissen Wasser dann einmal das Kongresszentrum und das Hallenbad zu heizen. Stefanie Hablützel.
Die Idee ist alt. Schon 1985 hat man zu Davos darüber nachgedacht, die Erdwärme zum Heizen zu brauchen. Jetzt steht im Kurpark, gerade zwischen dem Kongresszentrum und dem Hallenbad, ein Bohrturm. Das Ziel ist dann ein 400 Meter tiefes Loch bis Ende Juni. Davos ist gespannt auf das Ergebnis, sagt Jean-Paul Galonder von Gemeinde.
Ja, die Erkundungsbohrung ist ein Experiment, aber wir haben Indizien, dass es ein erfolgreiches Experiment werden könnte.
Die Hoffnung stützt sich auf die seismischen Messungen, die man vor 2 Jahren gemacht hat. Das Ganze ist kompliziert, wegen dem Fels unten dran. Da gibt es Störzonen. Dazu gibt es auch Wasser im Fels drin, wo unter Druck steht. Darum dürfen die Privatpersonen gar nicht bohren. Die Gemeinde hat dafür eine Spezialbewilligung gebraucht. Die ganze Probebohrung zu Davos kostet 600'000 Franken. Zahlen tun das Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Der Jan und der Jatschen. Seit 5 Jahren werben die beiden Bündner Steinböcke für den Ferienkanton Graubünden.
Ganz rote Grind hat er, der arme Geheim.
Ja, das tut ihm mal nichts, oder?
Aber ein teures Velo hat er, hä?
Ja, teures hat er.
Carbonstock-Kondition, gell du? Hopp, hopp!
Die Sprüche, die sitzen und die Werbekampagne geht drum weiter. Der Jan und der Jatschen werben diesen Sommer fürs Wanderland Graubünden. Ihren neuen Spot und den 50. Geburtstag haben die beiden Steinböcke heute gefeiert. Allerdings nicht etwa in Chur, sondern in Zürich. Was auf den ersten Blick unlogisch erscheint, ist auf den zweiten ein klarer Fall. Aus Zürich, unser Zürcher Kollege, der Michael Hiller.
Dass Graubünden den 5. Geburtstag der Steinbock-Werbung zu Zürich feiert, ist nur auf den ersten Blick ein Affront. Nein, es ist im Gegenteil absolut logisch. Erstens kennen sich die Steinböcke heute zwar als Bündner, aber eigentlich sind sie ja Italiener. Die effiziente Bündner Hochjagd kombiniert mit dem Wildererwesen und der legendären Heilkraft von Hornpulver und Ähnlichem hat nämlich dazu geführt, dass der einheimische Steinbock seinerzeit nur noch auf dem Bündner Wappen vorgekommen ist. Dann hat man Steinböcke aus Italien geklaut und über Grenzen geschmuggelt. Gut, weil das schon über 100 Jahre her ist, spielt der Migrationshintergrund vom Bündner Steinwild keine grosse Rolle mehr zugegeben. Aber erfunden haben die Steinböcke, und jetzt sind wir wieder bei Jan und Jatschen, erfunden haben die beiden erfolgreichen Werbeträger nicht Bündner, sondern eine Zürcher Werbeagentur. Die Chance, dass trotzdem ein Bündner seine Finger drin kann und darum einen gewissen Anteil an den Lorbeeren hat, ist trotzdem da. In keiner Stadt der Welt leben und arbeiten nämlich so viele Bündner wie jetzt Zürich. Und umgekehrt ist halb Zürich im Winter im Bündnerland, auch dank Jan und Jatschen wahrscheinlich. Und dank tiefer Sympathie. Wo häufig eine einseitige ist. Die Zürcher sind im Bündnerland nämlich ein bisschen weniger beliebt als Graubünden bei den Zürcher. Die Sympathie geht so weit, dass sogar ein Zürcher Steinbock die Rolle des Judgen übt.
Wir probieren es jetzt nochmal. Ich bin ein Bündner Steinbock.
Ich bin ein...
ich bin ein Zürcher Steinbock und ich komme halt trotzdem gern da in die schöne Bergwelt. Ist doch Wurst, wenn man es sagt, oder?
Wurst. Das heisst Salzitz.
Wenn es nach mir geht, Hirschsalzitz. Aber zurück zur Logik, dass der Steinbock-Geburtstag nicht in Graubünden gefeiert wird, sondern in Zürich. Den Bündner muss man es ja nicht sagen, das sollen hochkommen. Die sind ja schon dort. Ausser, wenn sie in Zürich sind, natürlich.
Der Michael Hiller. Und Zürcher Gedanken zum 5. Geburtstag von der Bündner Steinböck Jan und Jatschen. Regionaljournal auf DRS1 in 20 Minuten ist es 6. Wir gehen ins Glarnerland. Das Glarner Kantonsgericht hat Zivilklage von einem Asbestopfer abgewiesen. Die Familie des Opfers hat von der Ritter Nicht-Schweiz AG eine Genugtuung von 110'000 Franken gefordert. Der Zivilprozess ist der einzige im Zusammenhang mit der Asbestvergangenheit der beiden Berge von der Eternit Schweiz AG in Niederurne und in Bayern. Die Martina Brassel berichtet.
Vor 8 Jahren ist ein Mann an einem Tumor erkrankt und dann 2 Jahre später daran gestorben. Verursacht worden ist der Tumor, weil der Mann in den 60er Jahren in der Nähe von einem Eternitwerk in Niederurne gelebt hat. Dortmal ist Asbest als Bestandteil von Eternit dort verarbeitet worden. Die Familie des Asbestopfers hat darum die Genugtuung von 110'000 Franken gefordert. Das Glarner Kantonsgericht hat Zivilklage aber abgewiesen mit der Begründung, der Fall sei schon lange verjährt. Der Anwalt der Opferfamilie, der Martin Hablützel, hat kein Verständnis für den Entscheid.
Es ist meines Erachtens ein Stossensurteil. Es sagt, dass Ansprüche von Asbestopfern verjährt sind, bevor die überhaupt Kenntnis haben können.
Es geht nämlich rund 40 Jahre, bis jemand nach dem Kontakt mit Asbest an den Folgen erkrankt. Weil die strafbare Handlung in Fällen von Asbest, also fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung, schon nach 10 Jahren verjährt, haben das Opfer gar nicht die Möglichkeit, eine Strafklage rechtzeitig einzureichen. Bei der Eternit Schweiz AG hat man darum auch damit gerechnet, dass das Gericht Zivilklage abweist. Jetzt, wo das Urteil da ist, ist man aber trotzdem erleichtert, wie der Mediensprecher der Balz Livio sagt.
Weil so ein hängiger Fall, das belastet natürlich alle, auch Mitarbeiter, die das natürlich mitbekommen. Insofern ist man erleichtert, wenn natürlich wenn man immer wieder muss sagen, dass die Eternit Schweiz AG so einen tragischen Fall wie jeder Asbestfall bedauert.
Die Angehörigen des Opfers haben jetzt die Möglichkeit, den Fall als Glarner Obergericht weiterzuziehen. Und das werden sie voraussichtlich auch machen.
Die Martina Brassel hat berichtet. Die Kulturausstellung Bad Ragaz macht aus dem Kurort Bad Ragaz immer wieder ein grosses Open-Air-Museum, ein Open-Air-Museum für Kunst. 8 Künstlerinnen und Künstler stellen dieses Jahr aus. 6 Monate bleiben ihre Werke stehen. Am Samstag ist die Eröffnung von dem Kunstfest. Schon im Vorfeld ist Silvio Liechti mit dem Macher die Ausstellung anschauen.
Wer mit wachem Blick durch Bad Ragaz läuft, dem begegnet ein paar Meter Kunst. Mitten im Dorf stehen ganze Haufen Badwannen auf Holzstelzen. Eigentlich seltsam, aber irgendwie passend, gerade im bekannten Badekurort. Auch der Park vom Nobelhotel Quellenhof lädt zu einer künstlerischen Entdeckungsreise. Der Rolf Hohmeister spaziert einem leicht geschwungenen Kiesweg entlang. Er und seine Frau sind das Herz und der Kopf der Bad Ragazer Skulpturenausstellung. Er bleibt stehen und schaut über den Rasen, wo gerade ein ganzer Schwarm Betonfisch vorbeischwimmt.
Also da zum Beispiel hat es im 19. Jahrhundert einen grossen Teich vor dem Quellenhof und dem Hof. Und in der Restaurierung im 19. Jahrhundert ist der Teich verschwunden, trockengelegt worden. Und darum haben wir einen Künstler vom Lac Clément gebeten, dass er die Fische durch den ehemaligen Teich schwimmen lässt. Also eine Symbolik, die etwas mit dem Wasser zu tun hat, mit Bad Ragaz, die etwas mit der Geschichte zu tun hat.
Ein paar Schritte weiter steht eine Gruppe dürre, hagere Metallfiguren vom Schanghuter. Es sind ganz verletzliche Gestalten.
Und da sieht man seine persönliche Verletzlichkeit. Man sieht, man kann zurückgehen bis in die deutsche Geschichte vom Holocaust. Es sind verletzliche Menschen, die hier vor einem Grand Hotel stehen und laufen.
Därme in der Luft und mit weit aufgerissenen Mühlern und Augen stehen sie da und schauen auf die Terrasse vom Grand Hotel.
Das hat auch eine gewisse Beziehung, weil da gehen sehr viele Leute durch, die Gebrechen haben. Da sitzen sehr viele Leute, die vielleicht sogar den Holocaust noch hinter sich gebracht haben. Und das ist für uns darum ein ganz wichtiger, intimer Platz, wo der Jean Hutter mit seinen Skulpturen eigentlich die Geschichtsaufarbeitung möglich macht.
80 Künstler aus 17 Ländern stellen in und um Bad Ragaz aus in den nächsten 6 Monaten. Darunter bekannte und etablierte Künstler wie der Daniel Spörri, aber auch junge. Etwas verbindet alle, sagt der Rolf Hohmeister.
Keiner ist an der Ausstellung, das darf ich sagen, wo nicht bei uns am Küchentisch ein Glas Wein, ein Whisky, ein Spaghetti oder eine Wurst gegessen hat. Weil wenn ein Künstler keine guten Augen hat, kein gutes Gesicht hat, dann ist er auch nicht dabei. Weil das Geheimnis eigentlich von dem, was wir machen, ist auch die grosse Familie. Mit den Künstlern eben und mit allen, die da mitmachen.
Heuer hat sich das Bad Ragazer Ehepaar Hohmeister etwas Spezielles einfallen lassen. Die Künstler haben Zimmer in verschiedenen Hotels neu ausgestattet. Wer will, kann also quasi in der Skulptur übernachten. In einer Suite im Quellenhof hat der Peter Leisinger Holzskulpturen aufgestellt. Es sind Menschenfiguren, gesagt aus Baumstämmen. Schnell wird klar, alles dreht sich um eine grosse, hagere Figur, einen Mann, der locker, lässig an der Wand lehnt. Alle anderen Figuren schauen auf ihn und sie scheinen etwas von ihm zu wählen. Der Künstler erzählt hier in dem Zimmer die Geschichte von einem angeblich grossen Kunstkenner, scheint zum grössten und besten von der Welt. Während der Skulpturenausstellung residiert er hier im Hotel. Er, der Superman, der alles weiss und über alle Zweifel erhaben ist. Daheim vor seiner Werkstatt erzählt der Peter Leisinger, dass ihn das Thema schon lange beschäftigt hat.
Er, der weiss, was gute Kunst ist. Das ist natürlich schon per se eine Unmöglichkeit, weil ja Kunst Geschmackssache ist, das wissen wir ja alle. Aber man sehnt sich halt immer einmal nach dem, der sagt, «Go mio 20 Punkte» oder so etwas. Einfach so eine absolute Benotung sozusagen. Gibt es natürlich nicht, Gott sei Dank und so weiter. Aber eben den Typ habe ich jetzt gemacht. Das ist der Bedeutende, der One and Only, der Kunstkenner, der alles weiss. Oder?
Die Szene im Hotelzimmer ist seltsam. Der Kunstkenner schaut abschätzig von oben ab auf die Medienleute, die ihn interviewen, und auf die Künstler, die ihm ihre Werke entgegenstrecken und auf seine Gnade hoffen. Der Ausdruck in den Holzgesichtern, der ist verblüffend echt. Die Installation, die sei sehr gut gelungen, findet der Bad Ragazmacher, der Rolf Hohmeister.
Der Kunstpapst, ein Möchtegern, Könner, Wisser, Käufer, Reich und dieser Kunstszene daheim, die wir hier nicht unbedingt wollen. Hochakademisch. Für mich ist das auch ein bisschen eben ein Protest gegen den Markt oder die Vermarktung von Kultur.
Bad Ragaz soll eine Ausstellung für die Leute sein. Es gibt Führungen, aber Besucher können sich auch allein auf einem Spaziergang mit der Kunst auseinandersetzen. Bei der letzten Triennale sind rund 400'000 Leute auf Bad Ragaz gekommen. Aus einer spontanen Idee von einem kunstbegeisterten Ehepaar ist etwas entstanden, das mittlerweile weit über die Region heraus beachtet wird.
Ein Kunstfest in Bad Ragaz. Silvio Liechti hat die Ausstellung, die am Samstag aufgeht, angeschaut. Das ist DRS1 und das ist das Regionaljournal Graubünden am 3 Minuten vor 6 Uhr. Der Blick aufs Bündner Wetter vom Morgen hat Christine Jutz von SF Meteo.
Heute können wir noch einen warmen und sonnigen Abend geniessen. Und auch morgen Freitag geht es mit einem sonnigen Sommertag weiter. Morgen wird es dann noch wärmer und es geht mit 28 bis 30 Grad, zum Teil sogar in Hitzetag, zum Beispiel zu Chur oder zu Roveredo. In Zielanz steigen die Temperaturen morgen auf 29, in Flims auf 27 und in Arosa auf 22 Grad. Morgen am Abend bleibt es wahrscheinlich noch trocken, erst in der Nacht auf den Samstag kommt es stellenweise regnen. Am Samstag gibt es in Mittel- und Südbünden noch die letzten Sonnenstrahlen. Im Laufe des Tages kommt es aber verbreitet regnen und zum Teil auch gewittern. Es wird immer wie kälter und die Schneefallgrenze sinkt am Abend auf rund 2000 Meter. Dazu gibt es ein paar kurze, aber recht heftige Windböen. Am Sonntag ist es wechselhaft mit Sonne, aber auch Wolken und Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1400 bis 1800 Meter durchab. Am Nachmittag wird es langsam freundlicher, bei Temperaturen zu Chur um die 15 Grad.
Und hier nochmal der Bündnertag im Rückspiegel. Das Churer Stadtparlament hat heute Nachmittag über die geplanten neuen Sportanlagen in Chur entschieden. Das Parlament hat die Pläne vom Stadtrat bodiget. Der hat zuerst eine Mehrfachturnhalle und Fußballplätze bauen. Ein Eishockeyfeld wird dann erst später dazu kommen. Das Parlament hat die Pläne jetzt gerade umgekehrt wählen. Fußball und Eishockey kommt also vor der Turnhalle, die für verschiedene Sportarten gedacht ist. Der Entscheid ist ganz knapp zustande gekommen. Beim Stausee Val di Lei zwischen dem Avers und Italien braucht es neue Lawinenverbauungen. Grund zur Zeit wird auch im Winter an der Anlage geschaffen. Das Kraftwerk Hinteri kriegt auch dafür gut 800'000 Franken vom Kanton und vom Bund. Das sind 3/4 der Gesamtkosten. In Davos setzt man auf Geothermie, seit gestern macht man Probebohrungen. Wenn man heißes Wasser findet, will man später das Kongresszentrum und das Hallenbad damit beheizen. Das war es vom Regionaljournal Graubünden. Mein Name ist Sarah Hauschild. Nachhören und nachlesen, es ist einfach. Klick auf regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.